Ja, irgendwie, es ist einfach frustrierend, enttäuschend.
Extrem enttäuschend. Also, ich weiß, mir fehlen die Worte wirklich.
Oh. Ja, ich habe mir ganze Hoffnung draufgesetzt und jetzt...
Alles.
Jetzt und jetzt ist nichts.
Die kommen nur, also ganz ehrlich.
Ja, was macht man, wenn alles nichts ist? Gar nichts.
Sauer sei.
Ja, frustriert.
Oh. Mei, mei.
Ja, guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr die zwei Leute da erkannt habt, die hier vorbeigelaufen sind. Hat jemand eine Idee? Wer könnte das gewesen sein? Die Emmaus-Jünger, genau. Die sogenannten Emmaus-Jünger, die zwei Jünger, die ganz enttäuscht nach Hause laufen. Die merken nach der Kreuzigung, oh, die Sache mit Jesus war wohl doch ein Reinfall. Die sagen, wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, und bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Also diese Jünger, die nach Hause gehen, sind tief enttäuscht und ja, werden wahrscheinlich wieder zurück in ihren Alltag gehen. Aber dann, während sie so enttäuscht vor sich hingehen, kommt auf einmal jemand, gesellt sich zu ihnen. Es war Jesus, den sie in dem Moment nicht erkannt haben, und er fragt sie, worüber redet ihr? Und das ist natürlich eine dumme Frage, weil das wusste irgendwie jeder, worüber reden sie. Das ist so, wie wenn man 2014, als Deutschland Fußballweltmeister geworden ist, die Leute am nächsten Tag fragt, warum seid ihr alle so glücklich? Was war denn gestern los? Naja, ist klar, jeder wusste es, Deutschland ist Weltmeister geworden. Und so war es auch da, Jesus fragt, worüber redet ihr? Aber eigentlich ist klar, dass sie reden über Jesus. Sie sind enttäuscht darüber, dass ihre Hoffnung dahin ist. Ja, und Jesus spricht dann mit ihnen und erklärt ihnen, ja, wie das gelaufen ist. Und da heißt es, da sagt Jesus, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei den Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Also Jesus macht es genau wie Paulus, der zeigt aus dem Alten Testament, dass die Kreuzigung geplant war, dass es sein musste, dass es keine Panne war, sondern dass es der Plan war. Und er zeigt ihnen so, dass es alles seine Richtigkeit hat. Und nachdem Jesus mit ihnen gegessen hatte und er ist wieder verschwunden, dann merken sie auf einmal, Mensch, das war der auferstandene Jesus. Jesus ist uns begegnet und das ändert natürlich alles. Sie merken, boah, Jesus lebt.
Schnell, schnell, wir müssen das erzählen.
Das ist das Beste, was uns je passiert ist.
Es muss jeder wissen, schnell, komm.
Ich bin der Glücklichste der ganzen Welt.
Ja, das ändert alles. Von der Riesenenttäuschung zur Riesenbegeisterung. Sie waren auf dem Weg vielleicht wieder in ihren Alltag als Fischer oder Zimmerleute oder sonst was. Und jetzt laufen sie zurück zu den anderen Jüngern. Ja, sie laufen zurück zum Leben als Jünger vom auferstandenen Jesus. Die Osterbotschaft hat ihr Leben auf den Kopf gestellt, hat alles verändert. Ja, und seitdem, seit Ostern, ist die Botschaft die gleiche. Jesus lebt. Und selbst wenn es jetzt schon knapp 2000 Jahre vergangen sind, bleibt diese Botschaft, Jesus lebt. Für die zwei Jünger hat es alles geändert. Und die Frage ist natürlich, was für einen Unterschied macht es für dein Leben? Was bringt es uns jetzt 2000 Jahre nach diesen Geschehnissen? Deswegen ist der Titel der Predigt Ostern, was bringt's? Was bringt es uns? Und es macht einen riesigen Unterschied, ob wir einen toten oder einen auferstandenen Jesus haben. Und Jesus sagt selbst in Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ja, ohne die Auferstehung wäre das ein sehr leeres Versprechen. Muss man sagen, ja, da kann ja gar nichts mehr machen. Wie soll er da was vorbereiten? Wie sollen wir Hoffnung aufs ewige Leben bei Gott haben, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Aber er ist auferstanden und das gibt uns Hoffnung auf die Ewigkeit. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir auch die Hoffnung, dass wir ewiges Leben bei ihm haben dürfen. Wir haben die Hoffnung auf die Ewigkeit, dass er auf uns wartet. Er sagt, er macht hier Wohnungen für uns. Wie schön ist es, dass wir wissen, ja, nach dem Tod müssen wir nicht erstmal im Himmel schauen, oh, welches Grundstück ist noch frei, erstmal ein Haus bauen. Also ich mit meinen zwei linken Händen hätte da eh Schwierigkeiten. Man muss auch nicht die Mietpreise vergleichen, nicht auf eBay Kleinanzeigen nach einer freien Wohnung suchen. Nein, wenn wir in den Himmel kommen, haben wir eine Wohnung, wo Jesus sagt, schau mal, das habe ich für dich vorbereitet. Das ist doch eine wunderbare Hoffnung und das ist keine theoretische Hoffnung, wo man sagt, naja, ist ein netter Gedanke. Nein, das ist eine reale Hoffnung. Eine reale Hoffnung, weil ich weiß, das Leben auf der Erde ist nicht die Endstation. Jetzt gerade bei den jungen Leuten ist natürlich die Frage nach dem Eigenheim, wie soll man sich selber noch ein eigenes Haus leisten können, gerade hier in Oberbayern, wie soll das gehen? Also die Hoffnung auf eine Eigentumswohnung schwindet oder schon gar ein Haus. Aber ich weiß, im Himmel werde ich mal was haben. Ich weiß, dass hier auf der Erde ist nicht das Letzte. Wenn ich die Hoffnung auf die Auferstehung nicht hätte, die Hoffnung auf die Ewigkeit, müsste ich sagen, ich muss hier aus diesem Leben alles rauspressen. Ich muss maximalen Spaß haben, ich muss maximale Action haben, maximales Vergnügen, weil das ist doch alles, was ich habe. Aber nein, dieses Leben ist nicht die Endstation. Und von daher hilft es mir in meinem Leben, die richtigen Prioritäten zu setzen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich auch mal ein Haus mit Garten hätte oder so. Aber das ist nun wirklich nicht alles im Leben. Von daher, ja, die Hoffnung auf die Ewigkeit macht einen realen Unterschied für dein Leben. Wir Christen, wir dürfen hoffnungsvoll sein. Nicht, weil auf dieser Erde alles so perfekt ist, sondern weil wir eine wunderbare Perspektive haben. Und nicht nur Hoffnung gibt es, sondern auch Mut. Jesus sagt ja, als er am Ende vom Matthäusevangelium mit den Jüngern noch den Auftrag gibt, dann sagt er nach diesem Missionsauftrag, dass sie in die Welt gehen sollen und das Evangelium verkündigen sollen, sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeit, an das Ende der Weltzeit. Amen. Und die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, gibt uns Mut. Wäre Jesus tot geblieben, müsste man auch hier sagen, naja, wieder ein leeres Versprechen. Aber nein, Jesus ist auferstanden und Jesus ist mit dir. Er ist bei uns alle Tage. Und ich finde, das kann einem wirklich Mut für den Alltag geben, weil wir nicht alleine sind. Wir sind nicht alleine in unseren Problemen und Schwierigkeiten und wir dürfen das Leben mit ihm teilen. Ja, Jesus ist bei dir, wenn du ja am Montag oder Dienstag wieder in der Arbeit stehst. Jesus ist bei dir, wenn du zu Hause den Abwasch machst. Jesus ist bei dir, wenn dir irgendein blödes Missgeschick passiert und du jetzt irgendwie das wieder gerade bügeln musst. Jesus ist bei dir, wenn du glücklich bist beim Grillen vielleicht und er ist genauso bei dir, wenn dich Sorgen zerfressen. Das ist doch eine wunderbare Tatsache, die uns Mut für den Alltag gibt. Christen dürfen hoffnungsvoll und mutig zugleich sein. Du darfst mutig sein, weil Jesus mit dir ist. Von daher, Ostern ist nichts, was uns nur auf den Himmel vertröstet. Es gibt ja genügend Leute, die irgendwie, oder genügend Religionen, wo man nur auf die Zukunft vertröstet wird und irgendwie gehört Jesus nicht dazu. Ja, wir haben diese Hoffnung auf die Ewigkeit, auf die Zukunft, aber unsere Hoffnung ist nicht nur irgendwie in weiter Zukunft, sondern schon hier und jetzt. Hier in deinem Alltag ist Jesus mit dir. Wir werden nicht nur auf die Zukunft vertröstet. Und als drittes, es bringt uns eine Beziehung. Ja, es ist nicht einfach so, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir Mut haben, eine Kraft, irgendwas Unpersönliches, einfach als nette Meditationsübung. Du hast Kraft. Nein, du hast Mut. Nein, es ist nicht einfach nur ein netter Gedanke, so ein Motivationsspruch, was man sich morgens in den Spiegel sagt. Nein, die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, heißt, dass wir mit ihm eine Beziehung haben dürfen. Ja, im Alten Testament schon haben die Leute Gott gesucht. Da heißt es im 2. Chronik 15, Vers 15, und ganz Juda freute sich über den Eid, denn sie hatten mit ihrem ganzen Herzen geschworen, den sie mit ihrem ganzen Herzen geschworen. Und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen, und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Das war übrigens beim König Asa, vor dem ich vor ein paar Wochen gepredigt habe. Ja, diese Menschen haben Gott gesucht. Lohnt es sich, einen Gott zu suchen, der nichts von einem wissen will? Eigentlich nicht. Aber Gott ist ja anders. Gott will, dass wir ihn suchen. Gott will, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, und Gott will uns nah sein. Er sagt sogar, dass wer an ihn gläubig wird, ein Kind Gottes wird, dass wir ihn unser Vater nennen dürfen. Ja, er spricht davon, dass er unser guter Vater ist. Und das ist doch was ganz Wundervolles. Und wir wissen, nein, Gott ist nicht einfach nur eine unpersönliche Kraft. Er hat uns durch sein Werk am Kreuz, hat er uns Vergebung angeboten. Und wer diese Vergebung annimmt, kann Frieden mit Gott schließen, kann diese Beziehung zu Gott wiederherstellen. Ja, durch die Sünde, durch das, was wir gegen Gott in unserem Leben getan haben, ist die Beziehung zerstört, kaputt gegangen, abgerissen. Aber Jesus ist derjenige, der wieder den Stecker reinstecken will, der die Beziehung herstellen will, der das Kaputte wieder ganz machen will. Du kannst eine echte Beziehung zu Gott haben. Du kannst als ein Kind Gottes leben. Und Gott ist ein Gott, der sich suchen lassen will, der sich freut, wenn Menschen ihn suchen. Jetzt hier mal eine kritische Hinterfragung, gerade vielleicht an die Verheirateten unter uns. Stell dir mal vor, du würdest mit deinem Ehepartner so viel Kontakt haben, wie du mit Jesus hast. Wie wäre dann deine Ehe, wenn du so viel, wie du mit Jesus redest, auch mit deinem Ehepartner reden würdest? Ich fürchte, die meisten Ehen werden dann relativ schlecht. Ich kenne jetzt euch nicht genau und weiß jetzt nicht, wie viel ihr in eurem Alltag mit Jesus lebt. Aber mich hat irgendwie der Gedanke wieder ein bisschen wachgerüttelt, wo ich merke, boah, ich will auch mehr diese Beziehung zu Jesus suchen. Gerade weil eben der christliche Glaube mehr ist als ein Tischgebet, was man auswendig gelernt hat, an ein kleines Stoßgebet in einer Notlage oder sowas, vielleicht ein kurzes Dankgebet vorm Zu-Bett-Gehen. Nein, unser Glaube ist etwas, was sich durch den ganzen Alltag ziehen soll. Dein Alltag sollte geprägt sein von dieser Beziehung zu Gott. Wir dürfen als seine Kinder mit ihm leben. Für andere, die jetzt nicht verheiratet sind, vielleicht ein jugendlicherer Vergleich, könnte der Vergleich im Handy besser passen. Umgekehrt, wie würde deine Beziehung zu Jesus aussehen, wenn du so viel Zeit mit ihm verbringen würdest, wie du am Handy oder mit Netflix verbringst? Das wäre doch mal was. Muss ich mich vielleicht selbst auch an der eigenen Nase packen. Ja, Gott ist keine Randfigur in unserem Alltag. Er ist auferstanden, er lebt und er will mit uns leben. Ja, ich weiß, es gibt keine Musterlösung für das Leben als Christ. Wir als Christen, wir haben keine festen Gebetszeiten und wenn wir die einhalten, dann passt alles. Das Leben als Christ ist geprägt ja von dieser Beziehung, die man gestaltet. Es gibt keine festen Rituale, die wir erfüllen müssen. Es gibt keine rituellen Waschungen. Es gibt keine, wie gesagt, festen Gebetszeiten oder aufgeschriebene Gebete. Das musst du jeden Tag beten. Es gibt eigentlich im christlichen Glauben ist fast nichts vorgeschrieben an der Art und Weise, wie du deine Beziehung zu Jesus gestaltest. Und das ist doch das Wundervolle daran, so wie auch nicht vorgeschrieben ist vom deutschen Staat, wie ich in meiner Ehe mit meiner Frau reden soll, so macht es Gott auch nicht. Ja, er lässt uns die Freiheit, die Beziehung zu ihm gestalten. Und ich will euch Mut machen, im Alltag Gott zu suchen, euren Alltag mit ihm zu gestalten und immer wieder zu schauen, wie kann ich meinen Alltag gemeinsam mit ihm leben. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, Hoffnung auf die Ewigkeit, Mut, eine echte Beziehung zu Gott. Ja, also das sind schon Dinge, die wirklich, wirklich den Alltag prägen und verändern können. Man könnte hier sogar noch mehr anführen. Aber vielleicht sitzen hier Leute, die sagen, naja, wenn es stimmen würde, wäre es ja schön. Aber ist doch Ostern nicht nur eine Märchengeschichte? Ist es nicht einfach nur ein netter Gedanke, den wir uns erzählen? Ich meine, ich könnte diese Liste, diese drei Punkte noch weiter fortführen. Und es gäbe noch so vieles, was man jetzt darüber sagen könnte, was Ostern für den Alltag bringt, was Ostern verändert. Aber ich will mir jetzt noch kurz die Zeit nehmen, zu fragen, stimmt's eigentlich? Stimmt's eigentlich die Botschaft von Ostern? Natürlich ist es jetzt ein breites Themenfeld und man kann lange darüber reden und es gibt auch keine Beweise in diesem Sinne, dass es im Labor wiederholbar ist oder dass es Foto- oder Videoaufnahmen vom auferstandenen Jesus gibt. Nein, aber es ist etwas Historisches, wo man schon überlegen kann, ist das denn eigentlich wahrscheinlich, dass Jesus auferstanden ist? Ist es plausibel? Ist es historisch glaubwürdig oder ist es doch nur eine Märchenerzählung? Also ich denke nämlich, dass viele zum Beispiel von euren Arbeitskollegen oder Nachbarn eben genau das sagen würden. Naja, ist eine nette Botschaft, aber die Bibel ist doch nur ein Märchenbuch. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Von daher will ich ein paar Punkte nennen. Natürlich, wie gesagt, man kann es nicht in dem Sinne beweisen, aber es sind doch Punkte, die zeigen, ja, der Glaube an den auferstandenen Jesus macht wirklich Sinn. Der erste Punkt ist nämlich, dass der Leichnam fehlt. Es gab nämlich zur Zeit von Jesus genügend Leute, die mit Freuden auf den Leichnam verwiesen hätten. Es gab genügend Leute, die sich an den Christen gestört haben. Nicht umsonst wurde ja Jesus gekreuzigt. Wie viele Chancen hätte denn eine Religion, wenn sie sagen würden, Jesus ist auferstanden, aber dabei 200 Meter weiter liegt er noch im Grab? Also die Kritiker hätten leichtes Spiel gehabt. Und diese Botschaft hätte keine Chance gehabt, wenn Jesus wirklich noch in diesem Grab gelegen hätte. Das Grab war leer. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, vielleicht war das Grab leer, aber könnte der Leichnam nicht einfach von den Jüngern gestohlen worden sein? Zack, Leichnam verschwinden lassen und sagen, oh, er ist auferstanden. Wäre das nicht eine Option? Naja, da muss man auch sagen, zum einen war das Grab laut der Bibel ja bewacht und es war ein schwerer Stein davor. Das macht es natürlich nicht leicht, als einfacher Jünger irgendwie den Leichnam zu klauen. Aber es ist natürlich klar, diese Information, dass das Grab bewacht ist und mit Stein, die stammt nur aus der Bibel. Wir haben da jetzt keine außerbiblische Quelle, die sagt, da waren Soldaten davor. Das wäre, eigentlich könnte man sagen, ja, das ist ja ein Zirkelschluss. Das wäre so, wie wenn man sagt, die Bibel ist wahr, weil sie sagt, dass sie wahr ist. Das wäre jetzt für viele nicht überzeugend. Aber es gibt noch ein weiteres Argument, wo man merkt, okay, das macht schon Sinn. Die Frage wäre natürlich, warum sollten die Jünger den Leichnam stehlen? Also das ist ja die Frage, es macht ja gar keinen Sinn, wenn ich sage, okay, ich stehle ihn jetzt, ich weiß, er ist tot und dann sage ich, oh, er ist auferstanden. Natürlich könnte man es sagen, naja, sie waren enttäuscht, sie wollten jetzt ein Erfolgserlebnis, sie wollten irgendwie gut dastehen, aber das führt uns jetzt zum nächsten Argument, die Jünger waren Märtyrer. Es war nämlich nicht so, dass es ihnen einfach einen netten Vorteil eingebracht hat und alles war gut. Der Glaube an diesen auferstandenen Jesus hat sie alles gekostet. Wir haben jetzt aus den kirchlichen Überlieferungen, gibt es die Überlieferungen, wie die einzelnen Jünger geendet sind. Natürlich kann man sagen, okay, das ist natürlich nicht die Bibel oder so, das sind Überlieferungen und man muss überlegen, wie viel Wahrheitsgehalt steckt da drin. Aber es ist doch interessant, dass ja historisch gesehen fast alle der Jünger wirklich für diesen Glauben gestorben sind. Für sie wurden für diesen Glauben getötet. Also man sagt zum Beispiel, dass Petrus, Andreas und Philippus gekreuzigt wurden. Andreas, ihr kennt das Kreuz beim Bahnhof, bei den Bahnübergängen, das Andreaskreuz. Andreas sagt, man wurde an ein X-Kreuz genagelt. Jakobus der Ältere wurde durch das Schwert getötet. Simon entweder gekreuzigt oder in zwei Hälften zersägt, da gibt es unterschiedliche Berichte. Jakobus der Jüngere wurde entweder durch eine Keule erschlagen oder gesteinigt und so weiter. Und man merkt, die Jünger sind nicht eines natürlichen Todes gestorben. Natürlich Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, er schon. Judas hat Selbstmord begangen und die anderen Jünger wurden für ihren Glauben getötet. Natürlich kann man sagen, vielleicht haben sie den Leichnam geklaut, aber würde man für diese Überzeugung einen solch grausamen Tod hinnehmen? Wäre es nicht viel wahrscheinlicher, dass man dann sagt, oh Leute, ich nehme es zurück, das wird mir jetzt eine Nummer zu heiß. Dass wenigstens einer dieser Jünger sagt, oh, ich habe hier eine Top-Story, nein, wir haben das nur erfunden. Aber das ist nicht passiert. Die Jünger sind für diese Überzeugung gestorben. Und nicht nur die Jünger, sondern auch die ersten Christen. Es gab Verfolgungswellen und die ersten Christen, viele, viele, viele wurden für diesen Glauben getötet. Man merkt, die ersten Christen, die Leute, die behaupten, sie haben den auferstandenen Jesus gesehen, haben dafür, für diese Wahrheit, ihr Leben gelassen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Jünger wollten das so sehr glauben, dass sie sich das nur eingebildet haben. Das war irgendwie eine Spinnerei, eine Fantasie. Die waren nimmer ganz klar bei Sinnen und waren irgendwie in einem Fanatismus gefangen. Aber es gibt eben diese Augenzeugen. Ich lese euch mal, was Paulus, wie Paulus seine Argumentation aufbaut. Paulus sagt nämlich, ja, also wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles nichts, dann wäre alles sinnlos. Aber jetzt sagt er eben, wem Jesus begegnet ist. Da heißt es, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, dass nämlich Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Mit unzeitiger Geburt meinte, dass er später dazugekommen ist. Ja, er berichtet hier, dass viele Leute, teilweise sogar über 500, auf einmal diesen auferstandenen Jesus gesehen haben. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, kann man ja behaupten, aber Paulus war eine historisch reale Figur. Es war ein historisch realer Mensch, der seine Argumentation darauf aufgebaut hat. Wie viele Chancen hätte ein Paulus mit seiner Botschaft, wenn es diese Augenzeugen gar nicht geben würde? Diese Argumentation, die hier steht, macht nur Sinn, wenn es diese Augenzeugen gibt, die man fragen kann und die dann sagen, ja, auch ich habe Jesus gesehen. Also auch Paulus wäre zum Scheitern verurteilt gewesen, wenn das, was er hier schreibt, einfach nur erfunden wäre. Und auch in außerbiblischen Quellen lesen wir davon, dass die Jünger wirklich geglaubt haben, ja, Jesus ist auferstanden. Also es ist klar, die ersten Christen waren von dieser Tatsache wirklich überzeugt. Von daher, man kann es nicht einfach nur als ein Märchenbuch abtun. Ach, du mit deinem Buch, woher soll man es denn wissen? Nein, das waren reale Personen. Wir haben hier historische Dokumente, die direkt aus der Zeit kommen. Wenn man auch in der Apostelgeschichte schaut, die Jahreszahlen passen, die verwendeten Titel und Namen der römischen Machthaber sind korrekt, die Texte sind erstaunlich nüchtern und nicht märchenhaft verfasst, die außerbiblischen Quellen, wie gesagt, bestätigen die Existenz von Jesus und auch den Glauben der Jünger. Und wir haben unfassbar viele Abschriften der Texte. Davon hat ja Timo Weber vor ein paar Wochen gesprochen. Wer es nicht gehört hat, ihr könnt euch das auf der Internetseite nochmal nachhören. Kann ich sehr empfehlen. Was Timo auch gelesen hat, ich will es hier nochmal lesen, den Start vom Lukas-Evangelium. Da heißt es, nachdem es viele unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so erschien es auch mir gut, dass ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also dieser wohlhabende Theophilus hat den Lukas darauf angesetzt, Mensch, er hat da was gehört, jetzt geh dem Ganzen doch mal nach und schau, ob es stimmt. Und das Interessante ist an diesem Text, wir sehen, der Selbstanspruch des biblischen Textes ist, dass es die Wahrheit ist. Es geht hier gar nicht darum, dass man sagt, oh, ja, Jesus, leiblich ist er natürlich im Grab geblieben, aber die Idee von ihm lebt weiter. Ja, sein Geist lebt weiter, der Geist der Nächstenliebe lebt weiter. Nein, diese Berichte haben den Anspruch, Tatsachen zu sein. Man kann es nicht verbildlichen, vergeistlichen oder als irgendeine Legendenbildung abtun. Nein, der Selbstanspruch des Textes ist, es ist die Wahrheit. Und er spricht hier davon auch, dass er mit den direkten Augenzeugen gesprochen hat, dass es Tatsachen sind, die unter ihnen völlig erwiesen sind. Also die waren jetzt nicht zweifelhafte Ideen oder so. Und er geht diesen Dingen genau nach und hat sie aufgeschrieben. Also man merkt, es gibt Augenzeugen und der Bibeltext hat einen hohen Selbstanspruch. Wer gerne mehr von solchen Argumenten haben will, es gibt ein Buch, Der Fall Jesus, also Fall in dem Sinne nicht von hinfallen, sondern die Akte Jesus, der Kriminalfall Jesus. Der Fall Jesus kann ich euch echt ans Herz legen. Ich habe auch eins im Büro, kann ich euch ausleihen. Ist echt gut geschrieben und wirklich hilfreich zu lesen. Das waren jetzt natürlich nicht alle Argumente, genauso wie diese drei Punkte am Anfang nicht alle Punkte war, was uns Ostern bringt. Aber es sollte uns doch zum Denken anregen. Es soll uns Mut machen, dass die Osterbotschaft nicht einfach nur leeres Geschwätz ist, nicht einfach nur ein Märchenbuch ist. Es soll uns Mut machen, dass die ersten Christen davon wirklich überzeugt waren und dass wir gute Gründe haben, auch daran zu glauben. Und die Frage ist jetzt natürlich, welchen Einfluss hat Ostern auf dein Leben? Vor zwei Tagen war Karfreitag. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat uns die Möglichkeit zur Rettung gebracht. Hier natürlich, so wie an Karfreitag, schon die Frage, hast du dich schon retten lassen? Hast du Jesus um Vergebung gebeten? Hast du ihn als deinen Herrn und Retter angenommen? Denn nur dann profitierst du von der Auferstehung. Und dann kommt eben der Gedanke, dass wir als Christen hoffnungsvoll sein können. Wir dürfen mutig leben, weil wir an der Seite von Jesus leben und wir dürfen in einer echten Beziehung zu ihm leben, die nicht geprägt ist von Regeln, von frommen Gesetzen, von Zwang, sondern die geprägt ist von Liebe. Das ist wirklich schön. Für die Emmaus-Jünger, die wir am Anfang gesehen haben, hat Ostern alles verändert. Und ich würde mir wünschen, wenn du heute nach Hause fährst, dass du diesen Gedanken mitnimmst. Was hat es für einen Einfluss auf mein Leben? Jeder wird wahrscheinlich diese Frage ein bisschen anders formulieren. Wie gesagt, man könnte hier noch mehr sagen. Für manche sind auch andere Faktoren wichtiger als andere. Aber überleg das dir für dein Leben. Was nimmst du dir von Ostern mit? Die Osterbotschaft ist eine wundervolle Botschaft für dich und auch für mich. Amen.